Die Nebel lichten sich und Horde und Allianz brechen auf in eine neue Welt. Eine Welt, die über Jahrtausende unberührt von der Außenwelt existierte und sich entwickeln konnte. Unbekannte Völker leben hier in dieser einst friedlichen Welt, auf der nun der Frieden gestört ist. Nicht nur der Konflikt der Fraktionen, der an den Ufern und in den Wäldern Pandarias ausgetragen wird, sondern auch dunkle Mächte, die sich erheben, stören das empfindliche Gleichgewicht. Um was für Mächte es sich dabei handelt und welche Fraktionen und Rassen hier überhaupt zu finden sind, möchten wir in unserem heutigen Lorecast etwas erläutern. Wie immer sind dabei Numisel und Vermina. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
So, na dann verratet mir doch mal, was sind denn diese dunklen Mächte?
Das weißt du nicht, Sherry?
Nein, klärt mich auf.
Böse schwarze Geister. Ja. Böse schwarze Geister und dazu braucht man Ghostbusters. Nein, so schlimm ist es nicht.
Who you gonna call? Ghostbusters. Ja, wir gehen am besten ein klein wenig chronologisch vor und werden euch dann immer so ein klein wenig erzählen, was zu den Rassen, wo kommen die her, warum sind die so, ja, wo sind sie hingegangen, wenn sie denn nicht da sind. Ja, unsere Geschichte beginnt eigentlich 12.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, also bevor man quasi World of Warcraft spielt. Wir erinnern uns, 10.000 Jahre vor der Zeitrechnung war die Explosion des Weltenbruns und die Schaffung der Welt, wie wir sie eigentlich heute kennen. Vorher war alles ein einziger Kontinent, Kalimdor, richtig, oder?
Jupp.
Den nannte man Kalimdor. In der Mitte der Weltenbrunnen und um ihn herum kamen dann mit der Zeit die Trolle, die Nachtelfen, die Silithinen und. Und da gab es auch noch weitere Völker, nämlich die Pandaren. Allerdings waren die noch nicht so frei und dem Bier zugeneigt, wie wir sie eigentlich kennen. Sondern sie war unter der Herrschaft einer fiesen Rasse von Kriegsherren und Schlechtern, nämlich den Morgu. Nui, wer ist denn das?
Ja, wie du ja schon gesagt hast, die Morgu sind quasi die Herrscher von Pandaria gewesen, die ersten richtigen Herrscher von Pandaria und aus ihrer Sicht auch die rechtmäßigen Besitzer. Sie sind eigentlich ähnlich wie die Jinju, worauf wir später nochmal zurückzukommen werden, aus Tieren entstanden, die aber wesentlich brutaler waren als die Jinju und haben sich halt durch die verschiedenen magischen Gewässer, die es auf Pandaria gibt, eben weiterentwickelt zu intelligenten und magiebewussten Wesen und haben dann mit dieser Macht, die sie dadurch erlangt haben, eben angefangen, über die anderen, aus ihrer Sicht niederen Rassen von Pandaria zu herrschen. Ja, und damit haben sie dann eine relativ starke Diktatur erschaffen, die dann daran geendet hat, dass zum Beispiel keinerlei Waffen erlaubt waren unter ihren Untergebenen, also nur Morgu durften Waffen tragen. Und alle unter ihnen wurden wie Sklaven behandelt und waren auch meistens Sklaven, so zum Beispiel auch die Pandaren, die in dem großen Imperium, was die Morgu aufgebaut hatten, eben als einfache Sklaven für den Bergbau, für Ackerbau und so gedient haben. Und von den Morgu unterdrückt wurden die Morgu selber. Herrschten da mit relativ strikter Hand. Also jeder, der eine Waffe besaß, wurde öffentlich hingerichtet. Jeder, der einen Aufstand anzetteln wollte, wurden öffentlich hingerichtet, eben so, dass jeder mitbekommt, was passiert, um eben als schlechtes Beispiel dazustehen. Und was die Morgu allerdings auch auszeichnet, ist ihre große Magieaffinität. Also andere Rassen wie zum Beispiel die Menschen oder die Nachtelfen, die mussten immer Magie erlernen und mussten sich dann einer bestimmten Schule, zum Beispiel der Arkanenschule oder die Hexenmeister der Schattenschule unterweisen und mussten da lernen und sich immer weiterbilden. Und den Morgu war das halt immer ja schon von Geburt an gegeben. Also die konnten einfach so Magie nutzen und haben das so weit getrieben, dass sie auch neues Leben erschaffen konnten oder Leben verändern konnten. Dadurch sind dann auch verschiedene Rassen auf Pandaria dann eben entstanden. Aber das Reich der Mogo währte natürlich nicht ewig, Vermina.
Ganz genau. Ja, wie schon erwähnt, die Mogu hatten eine Politik, dass keiner, der schwächer war als sie, also eigentlich alle, in ihrem Dafürhalten eine Waffe halt, nutzen dürfte. Ja, dadurch haben natürlich die Pandaren sich sehr in kampflosen Waffen. Arten trainiert. Ja, sie waren hauptsächlich Braumeister, Heiler und eben der Geschichtenerzähler. Aber im Verborgenen haben sie dann eben ja, den waffenlosen Kampf erlernt. Und sie haben eigentlich gewartet die ganze Zeit, dass sich eine Möglichkeit für sie ergeben hat, dieses Terrorregime der Mogul zu überwerfen. Ja, und eines Tages kam eben dieser Punkt. Eben vor 12.000 Jahren. Und die haben die Mogu tatsächlich besiegt, indem sie eben hauptsächlich sich auf positive Energien, also dieses Qi, verlassen haben, mit dem sie sich selbst gestärkt haben. Ihnen haben natürlich noch einige andere Rassen geholfen, wie zum Beispiel die Hosen oder die Jinu oder auch die Grummels. Grummels, ja, Grummels. Ja, die erklären wir dann noch später, wer das alles ist. Tja, die Revolution der Pandaren hatte Erfolg. Die Mogu wurden besiegt und das Pandaren Imperium wurde erschaffen. Das hat dann erstmal für ein paar tausend Jahre gehalten. Es war ein schönes Imperium, zumindest wenn man sich die Aufzeichnung anschaut. Und es hat geblüht und alle waren gleichgestellt. Ja, alles auf Friede, Freude, Eierkuchen. Doch dann.
Ja, dann kamen die bösen, bösen Nachtelfen und haben mit ihrer dunklen Magie herumexperimentiert, aus Pandaren-Sicht natürlich, und haben mit ihrer arkanen Magie das Land verseucht, die Elemente gegen sich aufgebracht, die Natur gegen sich aufgebracht. Und die Pandaren waren ja schon immer ein relativ naturaffines Volk und haben sehr im Einklang mit ihrer Umgebung gelebt und fanden es natürlich nicht sonderlich toll, dass die Nachtelfen das ihr Land ausgebeutet haben, was ihnen so viel geschenkt hat. Und ja, dann beschloss ein Kaiser von Pandaria, beschloss dann, das Land von allem um sich herum abzuschotten, und zwar durch die Hilfe eben jener Magie, die die Nachtelfen ablehnten. Vermina, kannst du uns da was erzählen?
Ja, der sogenannte letzte Kaiser der Pandaren, Shao Hao, wurde eben vor 10.000 Jahren gekrönt. Und er hat natürlich, wie auch seine Vorgänger, gesehen, dass die Nachtelfen immer besessener wurden mit arkaner Magie. Also haben die irgendwann ihre Grenzen dicht gemacht. Ja, und dann hat der Kaiser miterleben müssen, wie die Nachtelfen den Mond ins Land gelassen haben. Das fanden die nicht so lustig. Ja, und eines Tages hat er sich mit den Jinnu beraten, weil deren, ja, ich nehme mal an, die heißen Wassersprecher auf Deutsch, oder? Weiß jemand? Die Waterspeaker?
Keine Ahnung.
Ja, also die großen, also die Ältesten der Jinnu, das sind diese Fischmenschen, die können wir eigentlich jetzt mal anschneiden, wenn wir die schon so oft benutzen. Machst du das, Numi?
Ja, die Genus sind eben, wie schon gesagt, Fischmenschen, und die haben sich ursprünglich aus Murlocs entwickelt, die eben in einem Gebiet von Pandaria auf diese verzauberten Gewässer gestoßen sind, sich an diesen Gewässern niedergelassen haben und durch die Nähe zu diesen zyklischen Wassern eben intelligenter geworden sind. Ihre Körper haben sich verändert, sodass sie heute eigentlich aussehen wie aufrecht laufende Koi-Karpfen. Und durch diese Wasser haben sie auch einen großen Schub an Intelligenz bekommen, und es ist ihnen auch die Fähigkeit gegeben worden, eben Visionen in diesen Wassern zu sehen. Deshalb haben sie auch, sind die Jinnu eben weniger eine kriegerische Rasse, eher auf die Weisheit bedacht, auf Nachdenken, auf Diplomatie, und versuchen eben durch ihre Visionen den Konflikt zu vermeiden. Und ja, in dem Konflikt, der eben zu dieser Zeit herrschte, berieten sie die Pandaren. Sie haben immer sehr im Einklang mit ihren umgebenden Völkern gelebt, bis auf mit den Hosen, aber da kommen wir später noch zu. Und ja, haben eben den Pandaren geraten, sie sollen etwas gegen diese Bedrohung unternehmen.
Also wie schon gesagt, Shao Hao hat sich eben mit den Wassersprechern beraten und die haben eben die Fähigkeit, dadurch Prophezeiungen in der Zukunft zu halten. Jetzt sagte natürlich Shao Hao, die bringen ihm gute Nachrichten, aber die haben ihm halt erzählt, dass die Nachtelfen wohl die Kontinente zerstören würden. Ja, das hat natürlich dem Kaiser nicht so gefallen und er hat dann natürlich Rat gesucht. Zum Beispiel bei der Jadeschlange, Yulon. Und die hat ihm halt gesagt, wenn du dem Pandaria dein Reich beschützen möchtest und alle deine Untergebenen, musst du dich selbst von all deinen negativen Gefühlen befreien und eins mit dem Land werden. Jetzt hat er natürlich Tag und Nacht überlegt, wie soll das gehen? Wie kann ich frei von all meinen negativen Emotionen werden? Und da hat ihm dann der König der Affen geholfen. Das war auch ein Freund von ihm, ein Gefährte. Und der hat ihm halt gesagt, er muss seine negativen Emotionen in eine physische Form bringen. So hat er es dann mit Hilfe einiger Gelehrter und auch dem Affenkönig geschafft, dass negative Emotionen wie Zweifel, Verzweiflung, Wut, Angst, Hass und Gewalt, diese Emotionen quasi in die Welt zu bringen. Und die bezeichnen wir heute als die Schas. Also das Schar der Verzweiflung, des Hasses, der Wut und so weiter. Ja, die hat er dann alle bekämpfen müssen und tief unter der Erde versiegelt. Als nächstes ist er dann durch die Welt gelaufen, durch sein Reich und hat versucht, dem eins zu werden. Um ihn herum hat langsam angefangen, der Weltenbrunnen zu implodieren. Aber Shao Hao war halt jetzt ein Aspekt von allen positiven Emotionen, die man sich vorstellen kann. Ja, und er hat dann meditiert, weil es ist Anfang nichts passiert. Er dachte, er könnte jetzt das Reich beschützen, aber es ist nichts passiert. Dann erschien ihm wieder die Jadeschlange und die hat ihm halt gezeigt, dass alles Leben vernetzt ist. Und erst dann hat er begriffen, dass er sich nicht so sehr auf sich selbst konzentrieren müsste und auf einmal ist, während um Pandaria alles herum versunken ist im Meer, Pandaria ins unverletzt, in Anführungsstrichen, quasi weggetrieben und Nebel ist aufgezogen. Während Shao Hao eins geworden ist mit dem Land, man hat nur noch seine Roben gefunden. Ja, und somit begann die Zeit, als Pandaria isoliert war vom Rest der Welt.
Ja, und diese Zeit reichte eben jahrhundertelang weiter. Die Pandaren oder die Welt um die Pandaria herum glaubte, also die Nachtelfen glaubten, dass Pandaria wie alles andere auch im Sturm des der Teilung untergegangen ist. Und die Pandaren glaubten selbstverständlich das Gegenteil, nämlich dass die Welt um sie herum, dass alles kaputt gegangen ist, zerstört wurde. Und nur sie selbst eben durch das Opfer ihres Kaisers gerettet wurden. Und ja, so hatte eben keiner wirklich Interesse, herauszufinden, was um sie herum groß passiert ist. Allerdings gab es dann vor ein paar Jahrhunderten einen jungen, aufstrebenden Pandaren, der eben rausfinden wollte, was außerhalb des Nebels lag, weil diesen Nebel konnte ja keiner betreten, also konnte auch keine Nachricht von außen wieder hereinkommen. Oder keiner konnte das betreten, der nicht wusste, was dahinter lag. Und dieser Pandara hat sich eben gedacht, Mensch, jetzt können wir doch mal rausgehen, können doch mal gucken, was wirklich passiert ist. Und er wurde halt anfangs diese Idee total ausgelacht, niedergemacht, so nach dem Motto, es ist alles zerstört, was willst du da? Du kommst nie wieder zurück, also warum solltest du diese Insel verlassen, nur um nichts vorzufinden? Aber der Pandare war natürlich nicht dumm. Ich habe gerade seinen Namen nicht auf dem Schirm. Vermina, weißt du
Liu
noch, wie er
Lang
heißt?
heißt er.
Genau, es war
Liu
irgend so.
Lang.
Es war irgend so was Zungenbrechermäßiges, genau. Liu Liang, der ging eben dann mit, hat sich dann ein Reittier gewählt, um die Insel zu verlassen. Und da hat er, die Auswahl des Reittiers hat er geschickt getroffen, denn er hat sich eine Schildkröte, Xinzhu oder so, hat er sich ausgewählt. Und das Besondere an Schildkröten, warum er eben diese Schildkröte ausgewählt hat, ist, dass sie erstens ziemlich alt werden, was ein Vorteil ist, weil er ja eine lange Reise vor sich hatte, aber auch gleichzeitig immer zu dem Strand zurückkehren können oder wissen immer, wo der Strand ist, an dem sie geboren wurden. Das heißt, mit dieser auf dem Rücken dieser Schildkröte könnt ihr jederzeit wieder zurückkommen nach Andaria. Und so begann er dann seine Reise und stellte fest, dass außerhalb von Pandaria doch noch etwas existierte und brachte diese Geschichten dann wieder zurück und machte immer wieder solche Fahrten, kehrte auch immer wieder zurück und berichtete von seinen Ereignissen. Und immer, je länger, je öfter er wiederkam, desto mehr faszinierte er andere Pandaren mit diesen Geschichten, sodass ihn irgendwann Leute begleiteten, weil die Schildkröte, mit der er reiste, wurde im Laufe der Jahrhunderte immer größer, sodass bis heute ganze Städte auf ihrem Rücken entstanden sind. Und das ist eben die Geschichte, wie auch Pandaren außerhalb von Pandaria in Kontakt mit den sterblichen Rassen treten konnten.
Ja, über die Geschichte hinweg gab es immer wieder einzelne Pandaren, die in Zeiten des Krieges oder auch zwischendurch in Azeroth gesichtet wurden. Also es gibt Berichte, wie Pandaren, also einer, zwei, zusammen mit den Zwergen ein Bier gehoben haben und dann sich noch Geschichten erzählt haben. Sie haben sich auch später sehr gut mit den Orks verstanden, also zumindest die von der wandernden Insel. Die teilen halt diese Naturmagie, also Schamanismus und die Ehrung der Ahnen etc. mit den Zwergen eben das Geschichten erzählen und das Bier trinken. Ach, aber es waren immer nur die der wandernden Insel, weil Pandaria selbst war geschützt durch den Nebel. Doch eines Tages ist er einfach verschwunden. Ja. Und neues Land ist natürlich in Zeiten des Krieges immer willkommen. Und schon ja, hat es nicht lange gedauert, bis Allianz und Torde auf Pandaria gelandet sind. Ja, und das hat allerlei Probleme verursacht.
Ja, aber nicht nur die Landung auf Pandaria selber, sondern auch die Endereignisse des Kataklysms, sage ich mal, haben schon Probleme verursacht. Allerdings nicht für die Pandaren auf Pandaria, sondern für die Schildkröte selber, für Shenzhen Shu, ach, Zungenbrecher. Und ja, weil das Raumschiff, ja, ach, das Luftschiff der Allianz, was man im Kampf gegen Deathwing, auf dem man fliegt, dieses Raumschiff, ach, Mann. Das Luftschiff stürzt ja am Ende des Kampfes ab. Das wird ja von Deathwing abgeschossen. Und das stürzt nämlich auf den Rücken dieser Schildkröte, wodurch diese verwundet wird und ihre eigentliche Bahn, die sie schwimmt, nicht mehr einhalten kann und dadurch gefährlich nah an den Marschraum drankommt. Und da muss man dann als aufstrebender Pandarer der Allianz und der Horde helfen, eben dieses Problem zu lösen.
Jetzt hast du schon die ganze Story der Stadt, wie das der Pandaren verraten. Schämst du dich nicht?
Ja, die Leute, die hier zuhören, müssen damit rechnen, dass sie Spoiler mitbekommen. Aber ich werde es nochmal in die News schreiben.
Ja, eine andere Sache, eine weitere Änderung ist, die Pandaren waren ja vorher immer ein Volk, möchte man meinen. Aber jetzt sind sie halt irgendwie dazu. Nicht gezwungen, also sie kriegen halt die Möglichkeit, sich Horde und Allianz oder Allianz anzuschließen und dabei ihren eigenen ja, Überzeugungen zu folgen. Es gibt einmal die Mönche des Tushui-Ordens, deren Anführer ist dann Aes Sedai Clouzinger und dann gibt es natürlich noch einmal den Huyu. Huo Jin, oh Gott, wer sich diesen Namen ausgedacht hat. Orden, das sind dann die Anhänger der Allianz. Die haben als ihren Anführer den G-Firepa. Die trifft man auch dann im Laufe, wenn man das Pandaren-Starkgebiet spielt. Ja, damit hätten wir eigentlich schon mal die Geschichte von Pandaria abgehakt. Aber Pandaria sind ja nicht nur die Mogu, die Xinu und die Pandaren. Gibt ja noch andere Rassen, wie zum Beispiel die Grummels. Die Grummel? Grummel? Ja, Grummels.
Grummels ist da, glaube ich, die Mehrzahl. Aber ja, die Grummels sind quasi eine Schöpfung von den Mogu. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass die Mogu ja fähig waren, neues Leben oder Gestalten umzuformen, Leben zu schaffen. Und das haben sie eben genutzt, um sich Sklaven für ihre Bedürfnisse herzustellen. Also die Grummels waren im Prinzip geschrumpfte Pandaren, also man hatte die Körpergröße und die Stärke von Pandaren einfach in einen kleineren Körper gezwängt, sag ich mal, aber die Mogu, die Grummels verfügten halt immer noch über die Stärke von Pandaren und vielleicht waren sie sogar noch stärker, also sie sind in der Lage, selbst Lasten, die glaube ich 10 oder 20 mal größer sind oder schwerer sind als sie, zu tragen und waren damit halt ideale Arbeitssklaven oder Transporteure und konnten eben ja Dinge für die Mogu erledigen, die sonst wesentlich mehr Pandaren erfordert hätten. Dann gab es noch die Saurok. Die Saurok waren auch eine Schöpfung der Mogu und wurden eigentlich ja als Fußsoldaten, sage ich mal, erschaffen.
Billiges Kanonenfutter.
Genau, weil sie waren halt, sie wurden aus Salamander, Eidechsen, genau, Eidechsen erschaffen und ja, sollten eben für die Mogu kämpfen, hatten halt den Vorteil, dadurch, dass sie von Eidechsen abstammen, dass sie eben auch mit Händen und Füßen, im wahrsten Sinne des Wortes, kämpfen konnten und ja, waren damit dann quasi die Fußsoldaten, das Kanonenfutter, die eben gegen die Mantid eingesetzt wurden, die ja eine ewige Rivalität mit den Mogu hatten. Was hat's denn eigentlich mit dem Mantid auf sich?
Ah, ich wollte erstmal noch was zu den Saurok sagen. Ja, die Saurok, die sind auch ein bisschen interessant, weil die frühen Saurok, die hatten eine Kultur von Überlegenheit und Hass gegen alles Schwache. Und natürlich wurde das Ego und die Arroganz der Mogu-Meister, die sie erschaffen hatten, ihnen irgendwie mitgegeben. Irgendwann haben die natürlich rebelliert. Und das fanden die Mogu nicht so toll, also haben die ihnen erstmal die Seelen aus den Körpern der aufsässigen Saurok gerissen. Aber das hat alles nicht so geklappt, weil die Saurok haben halt irgendwie bis zum letzten Mann dagegen gekämpft. Und ja, heutzutage, also ja, es gab da natürlich einen riesigen Aufstand der ganzen Saurok. Die Mogu haben natürlich versucht, so viele wie möglich zu töten, ne? Weil es ist ja eine Frechheit, dass sich solche niedere Kreaturen gegen ihre Meister auflehnen. Es hat alles nicht so geklappt. Die Mogu haben die halt in die Sümpfe gezogen, wo sie als Echsenwesen natürlich ihnen irgendwie überlegen waren. Ja. Heute gibt es noch die. Na, die Nachfahren, aber die stehen wohl mittlerweile wieder unter Kontrolle der Mogu. Oder?
Diejenigen, die immer noch frei sind von den Saurok, die sind meistens Plünderer und Räuber, die durch Pandaria ziehen. Da gibt es zum Beispiel den einen World Boss, diese riesige Hexe, wie heißt sie nochmal, Galleon oder mit den Waffen auf dem Rücken. Da ist eine ganze Gruppe von eben von diesen Plünderern drauf und Ardys. Und das ist eben einer der World Bosse. Der ist eigentlich auch an sich recht happig. Ich habe ihn neulich mal in der Beta versucht. Also es ist recht lustig gemacht. Aber wie eben schon angesprochen, die Saurok wurden ja ursprünglich geschaffen, um gegen die Mantid zu kämpfen.
Ei, was für eine hervorragende Überleitung. Ja, die Mantid, die haben im Westen von Pandaria ihre tief, tief in der Erde ihre Brutstätten. Sehen denn sie die Tiden ähnlich? Sehen eher Heuschrecken und Gottesanbeterinnen ähnlich? Ich weiß gerade nicht, ob die von den Silithiden abstammen oder ob die irgendwie was Eigenes sind. Ich glaube, die sind was Eigenes, ne?
Ja, das sind relativ eigen, zumal sie kein so Schwarmbewusstsein haben wie die
Silithiden.
nehmen.
Und die Silithiden kommen auch eigentlich aus dem Weltall, ne? Ja, die Mantid, diese Gottesanbeterin Heuschrecken, die haben sich immer für knapp, ja, die haben sich halt im Westen tief unter der Erde eingegraben, haben da ihr eigenes Ding gemacht, aber alle 1000 Jahre sind die plötzlich aus dem Boden und sind über die Länder der Pandaren hergefallen, wie, ja,
Eine Heuschreckenplage.
wie ein Rudel Heuschreckenplagen. Ja, dann ist natürlich irgendwie die gesamte, ja, das gesamte, ja, die gesamten anderen Rassen von Pandaria sind da natürlich zum Kampf immer und immer wieder, haben sie zurückgedrängt, jedes Mal. Ja, die Mantis sind wieder verschwunden, 1000 Jahre später, und die sind wieder rausgekommen und über das Land hergefallen. Ja, das Spielchen ging so die ganze Zeit weiter. Immer alle 1000 Jahre. Irgendwann haben natürlich die Mogu einen riesigen Wall gebaut. Wie hieß der nochmal gerade? Diese Mauer?
Das Bein und wie das Rückgrat der Schlange oder so. Ja, das
Ja.
Rückgrat der Schlange oder Serpents Bein, wie auch immer man es übersetzen will.
Ja, das hat natürlich nur bedingt geholfen, weil das waren unzählige Mantid. Ja, jetzt ist. Eigentlich sollte der Zyklus in quasi der Gegenwart noch 100 Jahre, glaube ich, anhalten, oder?
Ja, so ungefähr.
Ja, doch eigentlich, ja, quasi 100 Jahre bevor sie eigentlich wieder einfallen sollten, sind die plötzlich über das Land gefallen und Pandaria war unvorbereitet. Dadurch ist jetzt irgendwie ein großer Teil im Westen von Pandaria an die Mantid gefallen. Die haben natürlich einige der Rassen davon der ja, einige der Rassen mussten eben auswandern und fliehen und sich eine neue Heimat suchen. Aber was jetzt die Mantid dazu getrieben hat, wurde erst vor kurzem klar. Irgendwie ist die Kaiserin einem der Schars zum Opfer gefallen. Wir erinnern uns, die Schars sind halt die negativen Emotionen und die wurden tief unter Pandaria angekettet, wie die alten Götter, nur eben aus negativen Energien. Die sind jetzt durch diesen Krieg mit der Allianz und der Horde wieder aufgestiegen und konnten sich befreien. Wir sehen das ja im Jadewald ganz gut, wie das Schar des der Daumt war Zweifel, ja, Schar des Zweifels sich befreien konnte und quasi das gesamte Land um den Jadetempel vergiftet hat. Mit Zweifel. Ja, und die Anführerin der Mantid, ich glaube, die Kaiserin heißt sie einfach nur, die wurde sehr paranoid und man sagt, dass die eben vom Schar der Angst heimgesucht ist und dadurch die ganzen Mantid mit ihrer Paranoia an die Oberfläche getrieben hat. Ja, und die macht man dann halt als Raid platt, hoffentlich.
Irgendwann einmal.
Ja, dann gibt es natürlich, wie ich schon sagte, die Rassen, die vertrieben wurden. Da kennen wir ja so eine merkwürdige kuhähnliche Rasse, oder?
Nichts gegen Tauren. Ja, was Vermina meinte, sind die Jaungol, also entfernte Verwandte von den Tauren, die ursprünglich auch vor der Teilung auf Pandaria auch schon lebten. Und ja, als eben Pandaria sich von der Welt abschottete, wurden sie auf, also die damals dort lebenden Tauren auch von ihren Verwandten abgeschottet und mussten sich dem Leben auf dem relativ kleinen Kontinent Pandaria anpassen. Und ja, das war für Nomaden natürlich nicht ganz so einfach. Allerdings haben sie sich dann in dieser Town Longsteppe angesiedelt und haben da ein relativ friedvolles Leben geführt, haben sich dann auch damit akklimatisiert und haben dann ja mit Hilfe des Feuers gelernt, eben mit ihrer Situation umzugehen, das Feuer für sich nutzbar zu machen, auch als Waffe, um eben ihre Feinde loszuwerden und aber auch um ihre Häuser zu bauen, um ihre Waffen herzustellen und um ihre Häuser warm zu halten. Allerdings wurden die Yaungol dann immer wieder, weil sie eben in der Taonlong-Steppe lebten, nahe der Mantid oder eigentlich in dem Gebiet, wo die Mantid sich ausgebreitet haben, mussten halt immer wieder gegen die kämpfen und wurden dadurch immer aggressiver, sag ich mal, immer, immer ja, stärker, klingt blöd, aber sie wurden eben immer härter von ihrer Auftretensweise. Und so hat sich auch die Gesellschaft immer weiterentwickelt. Also zum Beispiel ist es so, dass ein Stamm von Yaungol nur von dem Stärksten, von dem Mutigsten geleitet wird, der eben den Stamm auch beschützen kann. Und dass diese Zivilisation eigentlich komplett auf den Kampf aufgebaut ist, sehr aggressiv im Gegensatz zu den Tauren darstellt und eben im ewigen Kampf gegen die Mantids sind, weil sie ja, weil die Yaungol immer noch hinter dem Wall quasi von den Mogu eingesperrt wurden. Damit lebten sie quasi in einem Gebiet mit den Mantids zusammen.
Ja, fanden die nicht so lustig, habe ich gehört.
Nicht ganz, nein.
Ja, damit haben wir natürlich die meisten der Rassen abgeschlossen. Fehlen eigentlich nur noch die Hosen. Hey, gibt noch eine. Mache ich die Hosen, machst du die Würmen. Die widerlichen Hasenviecher.
Ach, kommen wir zum Ungeziefer.
Ja, Ungeziefer. Nee, mache ich
Gut.
zuerst die Hosen, oder? Ja. Ja, die Hosen sind, wie schon hatten wir ja schon gesagt, sind diese Affenrasse. Und das werden die Horde-Verbündete in Pandaria sein, während eben die Genu die Allianz-Verbündeten sein müssen. Ja, die Hosen sind im Prinzip das komplette Gegenteil zu den Genu, während halt die Genu reserviert, diplomatisch und weise sind. Ja, sind die Hosen, wie hat es einer beschrieben, wie eine Bande pubertierender 14-jähriger Jungen, die Schabernack und Spaß durch den Dschungel treiben und dabei alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist, und es zu Waffen und etc. umfunktionieren. Die sind auch sehr, sehr emotional. Also solange die Emotion stark genug ist, leben die die auch aus. Dadurch hat man, ja, haben eigentlich alle Rassen irgendwie mit dem Schabernack und auch eben mit diesen emotionalen Ausbrüchen der Hosen zu kämpfen. Ja, die Hosen werden nicht sehr alt. So 20, 25 Jahre ist schon so das Maximum. Und ja, das war eigentlich alles, was es schon zu sagen gibt. Sehr impulsive Rasse, aber eben auch sehr gewitzt. Im Sinne von Schabernack.
Ja, und wie Vermin ja schon gesagt hat, das genaue Gegenteil von den Genu, was ich da noch ergänzen muss, ist, dass die Genu eben relativ alt werden und dadurch auch ihre Weisheit eher ausleben können und auch eine gewisse Abneigung gegenüber den Hosen haben, weil sie für unreife Kinder halten. Aber was soll man machen, wenn man gerade mal 20, 25 wird? Aber dann gibt es natürlich noch etwas, was auf Pandaria eher unbeliebt ist. Das ist nämlich die Würmen. Ich weiß nicht, ob sich einige der Allianz-Spieler noch an die Elven Forest-Zeit erinnern können, wo sie auf den Kobolden rumgehauen haben. So ungefähr kann man sich die Würmen auch vorstellen. Das sind,
Nerviger.
ja, nervige kleine Nagetiere, die eigentlich nur eine Plage sind. Da gibt es zum Beispiel in dem einen Stadtgebiet in der Beta gibt es eine Gruppe, die nennt sich Shedling. Kann man grob drauf schließen, was das bedeuten soll. Und die terrorisieren eben da die Bauern, nutzen ihre mühsam angebauten Wassermelonen als Boote und klauen einfach deren ganze Ernte oder zerstören, was sie eben nicht klauen können. Und ja, die sind eigentlich einfach nur eine Plage und haben keinen wirklichen Sinn für die Pandaren, die da leben. Und die fallen auch zum Beispiel unter anderem mit einigen Hosen zusammen in die Brauerei von Jen Stormstout ein und richten da ein großes Chaos an. Und da kann man dann zum Beispiel in dieser Instanz kann man dann auch wieder sehen, dass die Pandaren, dass die Würmen immer in größeren Gruppen auftreten und sich auch nicht davor scheuen, sich selbst zu opfern, um eben ihren Feind besiegen zu können. Also ein gewisses Sozialgefüge ist bei denen schon vorhanden. Allerdings, ist ihre Intelligenz nicht sonderlich hoch.
Ja, das war, würde ich sagen, unser grober Überblick über die Rassen und die Geschichte von Pandaria. Oder möchtest du dem noch was hinzufügen?
Nö, eigentlich nicht. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass nicht ein Schar dafür verantwortlich ist, dass jemand so ausrastet, sondern ein alter Gott. Aber ja,
Na,
das ist meine
na,
persönliche
na, na
Meinung.
gut. Ja, Sherry, du warst heute so still. Hast du deine Lieblingsrasse?
Die Pandaren? Die sind so knuffig.
Die knuffigen
Ja.
kleinen Häschen?
Ja, ich weiß, das war jetzt ein sehr qualifizierter Kommentar. Nein, aber ich muss sagen, die Pandaren sind doch sehr schön anzusehen, wenn man die jetzt mit den Allianzrassen vergleicht, zum Beispiel. Ja, und bevor ich mir noch mehr Feinde mache, würde ich sagen, da wir schon recht gut in der Zeit liegen, sollten wir für heute auch Schluss machen. Oder habt ihr noch was hinzuzufügen? Habt ihr noch was vergessen?
Nichts Qualifiziertes mehr, nein.
Nö.
Oh, denn ich auch nicht mehr. Also die Erläuterungen waren sehr ausführlich. Das meiste davon war mir bisher auch noch nicht bekannt. Und ich denke, dass wir einfach noch viel, viel mehr im Laufe des Addons erst erfahren werden. Zum Beispiel, ob da jetzt wirklich ein alter Gott dahinter steckt, wie Numi schon vermutet, lässt sich sehen.
Das kann man ja dann über die Lorewalker herausfinden, ne? Die lustige Pandaren-Organisation da, die quasi über Theater Stücke, kurze Auszüge aus der Geschichte der von Pandaria erzählt. Sehr schön, kann man sich, sollte man machen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Und ich denke, wenn wir die aktiv spielen können, sind die bestimmt auch nochmal einen Lorecast wert. Aber bis dahin, beziehungsweise bis in 2 Wochen, sag ich erstmal tschüss.
Tschüss.
Tschüssi.
Gut, dann bis in 2 Wochen.